Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 8. April 2025. Aus Anlass des Todes des Schauspielers Val Kilmer habe ich mich in den letzten Tagen etwas intensiver mit diesem Hollywood-Star beschäftigt. Er ist ja leider im Alter von erst 65 Jahren von uns gegangen. Und eine seiner bedeutendsten Rollen, Hauptrollen, war die des früheren Doors-Sängers Jim Morrison. Die Gleichaltrigen unter uns können sich natürlich noch bestens erinnern. Vielleicht auch die Jüngeren, denn die Doors waren eine der ganz großen Rockbands der 60er und sehr frühen 70er Jahre. Leider mit 27 Jahren ist Jim Morrison verstorben. Einfach zu viele Drogen hat er da in sich hineingepumpt. Alkohol, Kokain und Heroin und alles Mögliche. Und das war dann für den Organismus irgendwann zu viel. 1971 in Paris ist er gestorben. Und die Doors, nach wie vor eine unglaublich faszinierende Band. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum kommt jetzt der auf die Doors, dann muss ich Ihnen sagen, weil die Doors mit einem ihrer ersten Hits sozusagen das redaktionelle Konzept von Weltwoche Daily auf den Punkt gebracht haben. Und zwar lautet die Songzeile, lautet der Songtitel: Break on through to the other side. Break on through to the other side. Das ist die wichtigste, die nobelste journalistische Aufgabe, die wir hier haben, durchzubrechen auf die andere Seite, eben die immer wieder unterschiedlichen Perspektiven aufzuspüren, jene Argumente, die wir nicht sehen. Und selbstverständlich gilt auch ein anderer Doors-Klassiker, sozusagen als journalistisches Leitmotiv unserer Bestrebungen. Come on, baby, light my fire. Ja, you better light my fire, baby. Also wir sind hier immer wieder gerufen, das Licht der Vernunft, das Feuer der Aufklärung zu entfachen. So, jetzt aber genug der Ausschweifungen. Kehren wir zurück zur Düsternis des Alltags, beziehungsweise zur immer wieder rätselhaften, mysteriösen, aber eben auch interessanten Gegenwart. Im ganzen Thema um diese Trump-Zölle, die ja verständlicherweise ein gewaltiges Getöse, auch ein resonierendes Begleitrauschen in den Medien oder ein Begleitgeschrill in den Medien ausgelöst haben. Eine Beobachtung, die ist bis jetzt noch nicht geäußert worden, nämlich, dass man diese ganze Frage der Exporte und der Importe einmal auf die Zahl der Bevölkerung umlegt, also pro Kopf der Bevölkerung. Das ergibt dann eine ganz interessante Rechnung. In der Weltwoche angestellt hat sie der Ökonom Hans Kaufmann. Ich zitiere aus seiner nächsten Kolumne: Die Exporte der Schweiz in die USA erreichten 2024 52,7 Milliarden Franken, was pro Kopf der amerikanischen Bevölkerung 152 Franken ausmacht. Umgekehrt importierte die Schweiz zwar nur für 14,1 Milliarden Franken Waren aus den USA, aber pro Einwohner gerechnet waren es 1562 Franken. Die Schweiz importiert pro Kopf somit mehr als zehnmal so viel wie aus den USA und umgekehrt. Meine Damen und Herren, das ist ein ganz zentrales Argument, das unser Bundesrat in den nun fälligen und drohenden Verhandlungen mit den Amerikanern auf den Tisch legen muss. Und es bringt nichts zu jammern und zu klagen. Und wenn ich sehe, wie jetzt unsere Medien schwelgen in Schadenfreude, ja, da sehen wir es, da haben wir es, der Trump, das ist das Allerletzte, er ist kein Freund der Schweiz, so als ob Staaten Freunde hätten. Dabei haben Staaten ja Interessen, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Also anstatt da ins heillose Gezeter auszubrechen, muss man eben mit solchen Argumenten und Darlegungen, wie sie hier der Hans Kaufmann präsentiert. Mit dem muss man in den Ring steigen. Die Schweizer Unternehmen haben in den USA bis 2024 Direktinvestitionen von rund 317 Milliarden Dollar getätigt, mehr als Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien zusammengerechnet, weil eben die USA zu einem ganz wichtigen Markt für schweizerische Güter, aber eben auch für schweizerische Investitionen geworden ist. Die Schweizer Unternehmen beschäftigen in den USA rund 500.000 Leute. Sie sind der siebtgrößte ausländische Arbeitgeber. Die Schweizer Konzerne investieren in den USA jährlich über 10 Milliarden in Forschung und Entwicklung. Und schließlich dürften diese Konzerne in den USA auch Steuern von rund 10 Milliarden abliefern. Das sind harte Facts, die der Mann im Weißen Haus versteht, meine Damen und Herren. Also, man muss hier nicht verzagen, Weltwoche bzw. Hans Kaufmann fragen, dann kommen Sie zu einer stärkeren Verhandlungsposition, the art of the deal. Für Ökonomen ist der Börsencrash sinnlos. Trumps Zollhammer soll die USA wieder zur Industrienation machen. Bisher lässt er nur weltweit die Aktienmärkte zusammenbrechen. Ja, die Frage ist natürlich mehr als berechtigt, geht da Donald Trump eine Wette ein, die er nicht gewinnen kann. Funktioniert das? Hat es das überhaupt schon jemals gegeben in der Geschichte, dass man eine entwickelte, ehemalige oder nach wie vor ein bisschen Industrienation wieder reindustrialisieren kann durch Zollmauern? Ich habe gestern mit einer ganzen Reihe von mir hochgeschätzten Ökonomen gesprochen und keiner hat mir hier ein Ja zur Antwort gegeben. Im Gegenteil, sie haben gesagt, das sei verrückt, das gehe sicherlich nicht, das scheitere nur schon daran, dass die Amerikaner nicht genügend ausgebildetes Fachpersonal hätten. Nehmen Sie das Beispiel einer Uhrenfabrik, also wenn die Schweizer Uhrenfirma Rolex, wenn die jetzt gezwungen werden sollte, weil das ist unwahrscheinlich, weil Luxusgüter folgen etwas anderen Gesetzen, aber nehmen wir den Fall einfach mal als möglichen Raster, wenn jetzt die Firma Rolex gezwungen werden sollte, Produktionsstätten in die USA zu verlagern, okay, dann bauen Sie mal eine Uhrenfabrik irgendwo im Mittleren Westen. Ja, aber wie wollen Sie denn, wer soll dann diese Uhren bauen dort? Wer soll diese Uhren herstellen? Diese Wunderwerke der Mikromechanik auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube, da scheitern viele amerikanische Arbeitskräfte. Bitte sehen Sie mir jetzt diese Beobachtung nach. Aber es ist auch eine Tatsache, die scheitern nur schon an ihrem Body-Mass-Index, weil sie natürlich viel zu gewichtig sind, um hier solche feinen Arbeiten vorzunehmen, wie sie bei uns eben über Generationen geschulte Facharbeiter vorzunehmen wissen. Das ist ein Thema. Oder Pharmabetriebe, andere. Also da sind natürlich sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr große Skepsis. Es gibt allerdings Beispiele, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, es gibt allerdings schon Beispiele, vor allem im 19. Jahrhundert, wie es geschafft wurde, durch Zollschranken das heimische Gewerbe zu schützen vor Konkurrenz, um es nicht zu verlieren. Ob aber die Rechnung aufgeht, die jetzt Trump hier vorlegt, also die Ökonomen, auf deren Urteil ich viel gebe, die winken da also ab, sind fassungslos. Allerdings, das muss man auch wieder hinzufügen, von keinem habe ich gehört, es sei nun ausgemacht, dass dieser Schuss nach hinten losgehe. Die Risiken seien groß, das sogenannte Fuck-up-Potential wird als beträchtlich eingeschätzt. Allerdings, das hänge dann auch davon ab, wie jetzt Trump reagiere auf die einbrechenden Börsen, auf Börsenkurse, die natürlich für die Amerikaner ganz wichtig sind, weil die Amerikaner im Unterschied zu den Europäern und zu den Schweizern ein unverkrampfteres Verhältnis zu Aktien haben und deshalb auch viele ihrer Ersparnisse, auch ihrer Altersvorsorge in Aktien angelegt haben. Also wird das natürlich in den Augen vieler US-Bürger, Millionen von US-Bürgern, wird das natürlich jetzt als entsetzlich wahrgenommen. Und das wird den Druck natürlich auf den amerikanischen Präsidenten ganz massiv verschärfen. Ungeachtet all dessen und ungeachtet der geballten Ladung des Negativismus, und ich möchte auch diese Risiken überhaupt nicht herunterspielen, maße mir da auch keinen abschließenden Blick in die Kristallkugel an, den ich ja nicht habe. Ich kann die Zukunft nicht voraussehen, aber etwas finde ich bemerkenswert. Und bei Weltwoche Daily sagen wir ja auch, die Welt ist interessant, die Welt ist faszinierend. Und was ich nun faszinierend finde, ist diese interessante Gleichzeitigkeit der Trumpschen Wirtschaftspolitik. Ich sehe zwei Elemente. Auf der einen Seite haben sie die klassische konservative oder liberal-konservative Agenda. Das heißt, Steuersenkungen, und zwar für alle, nicht wie Sie bei uns immer lesen, ja nur für die Reichen. Was heißt denn da nur für die Reichen? In jedem Land, in dem es den Reichen gut geht, geht es eben auch den Armen besser. Und wenn die Reichen vertrieben werden, ist das immer auch zum Schaden der Ärmsten. Und die Reichen zahlen auch den Großteil der Steuern. Und wenn sie diese Milchkühe schlachten, dann ist es einfach eine Illusion zu glauben, dass das Geld dann irgendwie vom Himmel regnet. Dann müsste es eben selber bezahlen. Und dann merkt man einmal, was es bedeutet, wenn 10 oder 20% der Wohlhabendsten 60 bis 80% der Steuern bezahlen. Das geht eben ganz massiv, geht das ins Geld, ganz massiv fällt das ins Gewicht. Das wird natürlich ausgeblendet. Aber eben diese Steuersenkungen, das zeigen ja auch die Wahlresultate, es gehen natürlich bei Trump durchs Band weg. Das sind Entlastungen, die stark sind. Dann hatte er natürlich die Deregulierung, das hat er in seiner ersten Amtszeit schon gemacht, also Steuersenkung, Deregulierung, Vorschriftenabbau, Red Tape wird da weggefräst. Und das sind nicht einfach Lippenbekenntnisse. Und all die, die sich jetzt lustig machen über ihn, vor allem auf der bürgerlichen Seite, die sollten sich am Riemen reißen und sagen, Entschuldigung, Donald Trump hat in seiner ersten Amtszeit ebenfalls bewiesen, dass er in der Lage ist, Regulierung herunterzufahren. Ganz im Unterschied zu all diesen bürgerlichen oder softbürgerlichen Politikern, die bei uns den ganzen lieben langen Tag von Deregulierung reden, aber nie Deregulierung zustande bringen. Und das Dritte, das ist mit dem Elon Musk, das ist der Staatsabbau, das Zurückfahren des öffentlichen Sektors, um eben die Freiheit zu entfesseln. Das ist klassische Freiheitspolitik, das ist klassische angebotsorientierte Politik, hat man dem früher einmal gesagt, im Unterschied zur nachfrageorientierten Politik der Staatsaufblähung. Und das wiederum kombiniert er nun mit seinen Strafzöllen. Und amerikanische Kommentatoren sind begeistert davon, und sagen, das sei jetzt eine ganz geniale Kombination, sozusagen ein Molotow-Cocktail im Bewusstsein der Staatsgläubigen, aber eben aus der Trumpschen Ecke jene Unkonventionalität, die eben die unglaubliche eben Genialität dieses Politikers dann ausmacht. Also die Kombination Zollmauern, Zölle mit dem Ziel der Reindustrialisierung, Produktionsstätten zurückzuholen, und auf der anderen Seite fährt er den Staat herunter, senkt er die Steuern, um die inneren Kräfte zu entfesseln. Das ist hier die Überlegung. Kann das aufgehen? Nun, meines Wissens gibt es keine historischen Beispiele, die zeigen, dass das funktionieren kann. Jetzt, und das ist der dritte Faktor hier, bei Trump ist das Element der Unberechenbarkeit das ganz Entscheidende. Sie wissen nicht, wie viel er von seiner Zollpolitik wörtlich nimmt und wie viel von ihm einfach eine Rosskur ist, sozusagen ein Peitschenknall, eben ein Bombenabwurf mit dem Ziel, die anderen zu schockieren, um für sein Land bessere Bedingungen herauszuholen mit Verhandlungen und neuen Deals, damit eben amerikanische Exporteure es leichter haben. Das wissen sie nicht. Kann sein, dass in einigen Monaten nicht von Trump selber, von seinen Leuten, diese Tarife, die in dieser Höhe natürlich extrem hoch sind, dass man die dann wieder runterbringt. Das wissen wir nicht. Möglich ist, dass das Ganze aber auch einen Zollkrieg entfesselt und dann haben wir den Salat. Dann wird das die Weltwirtschaft abwürgen. Welche Entwicklung sich jetzt abzeichnet, was passiert, das werden wir sehen. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall bleiben wir ergebnisoffen dran und nicht schon mit vorauseilenden Schlussfolgerungen. Es ist ja unglaublich, dass in unseren Zeitungen hier also nur das Düsterste und das Finsterste steht. Aber eben, Wir lesen dann auch, die EU bietet den USA einen Deal an. Ja, das ist natürlich das, was Trump will, dass sie jetzt bei ihm antraben und er hofhalten kann wie der König der Welt. Das ist die Sichtweise. Aber eben das Interesse der Amerikaner ist offensichtlich aus seiner Sicht republikanisch. Wir brauchen tiefere Steuern, weniger Staat, mehr Freiheit und wir möchten, dass mehr Industrie in die USA kommt. Haben ein ganz primitives Berechnungsraster drüber gelegt, habe zum Beispiel Schweiz gesagt, aber eben das gibt dir ja dann auch die Möglichkeit, entsprechend zu handeln. Dann stellen die Medien heute Morgen etwas fest, was ich Ihnen schon letzte Woche gesagt habe, nämlich, wenn Sie auch etwas Abstand nehmen von dieser Namensfixierung, oh, Trump macht, Putin macht, Xi Jinping macht, das ist diese Verpersonalisierung, klar ist naheliegend, man personalisiert immer als Mensch, vor allem bezogen auf die eigene Person, alles aus der Ich-Brille, ist ja schwierig, dem zu entkommen. Aber eben in der Außenpolitik und in der Politik generell sollte man immer wieder probieren, von den Personen zu abstrahieren, um das Wesentliche zu erkennen. Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche sind die Interessen. Was ist das Interesse eines Landes? Zum Beispiel der Vereinigten Staaten, die sich übernommen haben, die eben nicht mehr so reich sind, wie sie es gerne hätten. Imperial Overstretch, also ziehen sie sich zurück. Das ist das, was die Amerikaner machen. Darum haben sie gesagt, wir sollten aufhören mit diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Wir haben uns übernommen und Donald Trump, in der im eigenen Art, sagte, wir werden in einem Tag Frieden schließen, weil ich so ein cooler Typ bin. Und weil ich natürlich, wenn ich anrufe, dann ist ja klar, dann folgen alle meinen Wünschen und sind auf meiner Seite. Aber eben, das ist dann eben auch eine verkürzte Sichtweise. Das russische Interesse, und jetzt sind wir bei diesen Schlagzeilen, die ich angesprochen habe. Wladimir Putins neue Offensive, die jüngsten Angriffe beenden Hoffnung auf Waffenstillstand. Ja, die Russen haben doch im Moment kein Interesse, diesen Krieg zu beenden. Sie gewinnen ihn ja. Und wenn du einen Krieg gewinnst, in den du schon sehr viel investiert hast, politisches Kapital, Geld, Menschenleben, ganz wichtige Dinge, dann hörst du nicht einfach auf, sondern du sagst, ja gut, jetzt können wir die Früchte unserer Anstrengungen erben und ernten. Und wie bringt man jetzt die Russen dazu, aufzuhören? Und das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt sind in diesem Krieg, und das macht es eben auch wieder gefährlich. Denn die Russen haben kein Interesse, fühlen sich vom Westen sowieso nicht ernst genommen, über den Tisch gezogen. Das ist ihre Sicht, ob uns das passt oder nicht. Genauso wie der Donald Trump findet, die USA seien von allen über den Tisch gezogen worden und die EU sowieso findet, sie werde von allen über den Tisch gezogen. Darum hat ja die EU auch ganz massive Schutzmaßnahmen in der Wirtschaft und in der EU geht das ja sogar so weit, dass man mittlerweile auch unerwünschte Meinungen verbietet, dass man hier eine mehr oder weniger gleich ausgerichtete Öffentlichkeit sich herbei wünscht, dass alles diese Dinge, die komplett im Widerspruch stehen zu dem, was eigentlich die EU sein sollte. Also das haben alle. Alle schauen da ganz brutal auf ihre Interessen und setzen dann auch je nach Zustand Macht mit allein. Aber eben die Frage ist jetzt, wie können die Russen gestoppt werden, wo sie doch kein Interesse haben? Und deshalb versucht Trump hier auch Gegenkräfte aufzubieten, zum Beispiel mit Sanktionen, die er angedroht hat, weiteren Sanktionen. Aber das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum er diesen europäischen Friedenstruppen durchaus aufgeschlossen gegenübersteht, weil er sagt, ja gut, Hauptsache, die schicken da Soldaten runter, vielleicht stoppt das dann die Russen. Also man hat sich hier in eine ganz blöde Situation hineinmanövriert, anstatt von Anfang an zu verhandeln, anstatt schon 2015 in Minsk die Sache vernünftig und diplomatisch auf die Reihe zu bringen, hat man eben immer wieder dieser Ukraine aus Gründen, die wir jetzt nicht vertiefen müssen, den Floh ins Ohr gesetzt, sie solle sich dagegen die Russen auflehnen. Man hat natürlich damit auch die in der Westukraine behafteten antirussischen Emotionen angestachelt. Man hat die im Grunde genauso motiviert, wie man das mit Georgien getan hat, dort auch mit Konsequenzen, die fatal sind fürs Land und auch für die betreffenden Politiker. Aber eben, das ist der Fluch. Es gibt eben Interessen und das Interesse im Moment sieht nicht danach aus, dass die Russen aufhören wollen. Das ist die Situation. Was kann Trump machen? Was sind seine Druckmittel, wo er doch ausgeschlossen hat, Bodentruppen dort hinzuschicken? Jetzt wittert Peking seine Chance. Klar, jetzt sind die Chinesen die Garanten des weltweiten Freihandels. Sie hat noch gelacht, als Xi Jinping das am WEF gesagt hat. Aber nun ist er da voll dabei. Xi Jinping, der Garant des Freihandels. In der NZZ ist mir aufgefallen, also wie Hornissen da, wie ein Wespenschwarm gehen die jetzt auf Trump los und sie kommen natürlich jetzt auch mit der ganzen Dämonologie Putins wieder. Also man spürt jetzt hier, wie die Medien fast erleichtert jetzt wieder ihre Feindbilder aufrichten können. Ich warne davor, immer cool bleiben und die Interessen anschauen. Man darf sich da nicht von diesen Privatenergien in die Irre leiten lassen. Auch ein Titel, den ich mir noch angestrichen habe. Der Putin-Freund überholt Wayne Gretzky. Was haben wir jetzt da wieder? Schon wieder so ein Putin-Freund. Alexander Ovechkin erzielte am Wochenende sein 895. NHL-Tor. So beeindruckend er auf dem Eis ist, so kontrovers verhält er sich daneben. Ganz schlimm. Da fällt er ja wieder aus der Reihe. 39 Jahre ist er alt, der absolute Top-Scorer der NHL, Alexander Ovechkin, Russland, 895 Tore, Wayne Gretzky, Kanada, 894, dann auf Platz 3, schon etwas älteren Jahrgangs, Gordie Howe, Kanada, 801, dann Jaromír Jágr aus Tschechien mit 766 Toren, Brett Hull, Marcel Dion, Phil Esposito, Mike Gardner, Marc Messier noch auf Platz 9 und Steve Yzerman, 692, Steve Yzerman, Gretzky und Marc Messier habe ich noch live gesehen. Nein, den Gretzky habe ich nie live gesehen. Den habe ich nur live im Fernsehen gesehen. Aber Marc Messier und Steve Yzerman, die habe ich noch an internationalen Eishockey-Veranstaltungen gesehen. Und Ovechkin, ja, ist halt wie nicht wenige Russen kein Feind von Wladimir Putin. Und das ist jetzt in den Augen der Sportjournalisten die Pforte zur Verdammnis, die damit aufgestoßen wird. Nun gut, wir werden sehen und hoffentlich einen kühlen Kopf bewahren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich schleunigst zurück mit der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Break on through to the other side und Baby, come on Baby, light my fire. Wenn Sie diese kleinen Abschweifungen ins Feld der Popkultur aus aktuellem Anlass, jedoch aus keinem erfreulichen aktuellen Anlass, verzeihen. Interessanter Film übrigens von Oliver Stone. Er hat mir sehr gut gefallen. Fast ein bisschen ein psychedelischer LSD-Trip als in seiner Hollywood-Variante auf die Leinwand oder eben auf den Bildschirm gezaubert von diesem unglaublich leidenschaftlichen amerikanischen Regisseur Oliver Stone, den wir ja bei Weltwoche Daily auch schon einmal live im Interview präsentieren konnten. Damals haben wir aber nicht über die Doors gesprochen, leider nicht, sondern über den Krieg in der Ukraine, auch ein Thema, über das man sich lange unterhalten kann. Gut, okay, ich melde mich zurück und freue mich, wenn Sie auch dann dabei sind.